Heute mein Gast Martin Gahr.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Martin, herzlich willkommen im Podcast-Studio.
Hallo, grüß dich Sebastian.
Vielen Dank für deine Zeit. Wir sprechen nach einem Workshop von Oliver Scholler. Warum bist du dabei?
Ich bin dabei, weil die Motivation von mir das ist, dass die Mentalität oder das Mentale, was Olli so weitergibt, absolut wichtig ist für das Kegeln und meistens ja wenig Beachtung findet.
Du stehst für mich stellvertretend für viele Multitalente, die nicht nur einen Job im Sportkegeln übernehmen. Erzähl uns mal, welche Funktionen füllst du aktuell aus?
Also momentan bin ich bei meinem Verein, dem SKC Landau, erster Vorstand. Zugleich mache ich den Bahndienst, also ich putze und reinige die Bahnen, halte sie ja noch in Stand, falls ein kleinerer Schaden auftritt. Jugendtrainer, Leistungstrainer mit unseren Talenten im Verein. Im Bezirk Niederbayern bin ich dann auch noch Bezirkslehrwart und somit dann auch noch für die Trainer von Niederbayern und natürlich für die Kinder und Jugendlichen von Niederbayern zuständig.
Das ist viel. Trotzdem hat deine Woche, glaube ich, nur 7 Tage, oder?
Ja, hat sie, aber es lässt sich alles ein bisschen vereinbaren, solange die Familie mitspielt.
Warum machst du so viel Kegeln?
Sagen wir mal so, ich gehöre zu den sogenannten Kegelnarrischen auf das Bayerische. Also mich hat damals das Kegeln, sage ich mal, so fasziniert, weil es eine Sportart ist, in der jung und sehr alt miteinander spielen können. Und manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn ich so ein älterer Herr aus der Kegelbahn rausschießt und oder gleich von Anfang an sagt, kannst du ruhig spielen, Junge, ich schieß dich sowieso raus aus der Kegelbahn. Einfach ein toller Sport, ein umwerfender Sport, einfach eine geile Sache, auf der Kegelbahn zu stehen.
Und das tust du in vielen Funktionen. Wir werden über alle ein bisschen sprechen. Aufmerksam geworden bin ich, weil du eine sehr spannende Aktion ins Jugendtraining eingebaut hast, worüber wir auch nochmal sprechen werden. Aber zuerst mal zu deinem SKC Landau, bei dem du, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, Vorstand, Bahndienst, Jugendtrainer und Leistungstrainer plus Spieler 5 Funktionen
plus Spieler.
Ja, ja, ja. Was müssen wir denn über deinen Club wissen? Also Anzahl Mitglieder, Erfolge, sowas. Was kannst du uns erzählen?
Also wir sind 1981 gegründet worden, hatten in den besten Zeiten 7 Mannschaften, wobei die höchste Mannschaft in der Bezirksliga A in Niederbayern gespielt hat. Jetzt momentan sind wir noch 2 gemischte Mannschaften, 4 Personen. Wir bestehen momentan aus 47 Mitgliedern. Davon sind noch 14 aktive. Und auf das, was wir ganz stolz sind, wir haben momentan 14 aktive Kinder und Jugendliche. Und ja, unsere größte Erfolge sind eigentlich das im Bereich der Jugendarbeit. Weil wir haben mit meiner Tochter eine Bundesligaspielerin rausgebracht, die in der 2. Bundesliga spielt. Und mit unserer Julia, die jetzt nach Regensburg gewechselt ist, in die Bayernliga, haben wir wieder ein tolles Talent gefördert und hochgebracht. Und momentan haben wir wieder eine neue Jugendspielerin, die Sophia, die auch auf dem besten Wege ist, Größeres in Kegeln zu erreichen, als momentan Kreisklasse, was unsere höchste Mannschaft spielt.
Respekt. 17 Jugendliche oder 14?
14 aktive, 14. 17 insgesamt, weil die Sonja und die Julia weiterhin Mitglieder bleiben wollten, weil der Verein sie so toll finden, dass sie dann einfach als passives Mitglied geblieben sind. Also weiterhin dem Verein auf die eine oder andere Art immer noch dazugehören wollen.
Also wenn man auf euren Verein guckt, auf euren Club und das exemplarisch nimmt, mit über 30% Jugendlichen, das ist ja eine sehr stolze Quote. Wie habt ihr das geschafft?
Also begonnen hat das Ganze, dass wir damals gesagt haben, die Sonja war als alleinige Spielerin in Landau. Und die hat sich dann mit Straubing angeschlossen, damit sie miteinander spielen konnten, weil es ja in Landau niemand gab. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht einmal das Social Medien Format nutzen und habe groß einmal in Facebook den Verein einfach mal präsentiert, den Verein, den Kegelsport. Und plötzlich waren da drei Kinder da, die den Verein kennenlernen wollten und dann gekegelt haben. Und mit der Arbeit haben wir dann weitergebracht. Und mittlerweile ist die Sonja auch in Instagram recht aktiv und ich weiterhin in Facebook. Also wir haben uns das jetzt aufgeteilt, die zwei Social Medien. Und dort werben wir einfach, was geht, damit wir die Kinder und Jugendlichen auf das Kegeln überhaupt aufmerksam machen.
Und die kommen dann von sich aus zu euch, zu dir auf die Kegelbahn und bleiben dann.
Also bis jetzt kann ich wirklich, oder bin ich sehr stolz drauf. Also wer bei uns mal da war zum Probetraining, ist mindestens eine Zeit lang geblieben. Also er ist nicht gleich wieder gegangen und hat gesagt, der Sport ist nichts für mich, sondern die sind geblieben und einige dann so lange, dass wir es, wie gesagt, auch höherklassig dann untergebracht haben. Was für mich persönlich ein großes Ziel ist, vor allem im weiblichen Sektor, weil Frauen haben wir nicht mehr viele im Verein. Somit können wir keine eigenen Mannschaften ja durchziehen und machen. Da sind wir einfach altersstrukturtechnisch zu weit auseinander momentan.
Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen und vor allem auch auf euer jüngstes Mitglied, was ich sehr beachtlich finde. Bleibt mal nochmal kurz bei deinem SKC Landau und vor allem bei eurer Heimat. Der Kegelplan, es ist, glaube ich, der Traum vieler. Alte Kunststoffbahn, dicker Kegel und Spellmanntechnik. In welchem Zustand befindet sich die Kegelbahn? Du als Bahnwart hast da ja besonders tiefe Einblicke.
Also die Kegelbahn ist eine alte Dame, wie ich sie nehme. Einige sagen Rumpelkiste dazu, weil einfach, es ist schwer zu spielen bei uns. Aber ich sag mal so, wer fehlerfrei durchs Abräumen kommt und die Gasse halten kann, der kann bei uns auch 150 oder 160 Kegel spielen. Der Zustand ist so, dass wir sie einfach sauber halten, versuchen sauber zu halten. Es ist lange Zeit nichts gemacht worden. Und dieses Manko, das hab ich einfach jetzt da und ich kann aus der alten Dame nicht eine neue junge Frau machen. Das funktioniert nicht, wenn ich so sage. Sondern ich muss mit dem Material arbeiten, was da ist. Wir pflegen sie, wir wechseln sie auch und wir versuchen sie sauber zu halten, dass es hin und wieder mal einen technischen Defekt geben kann. Ja, es gibt es auch in modernen Anlagen. Und wir versuchen dann einfach das Beste daraus zu machen.
Der Club ist 45 Jahre alt. Weißt du, wie alt die Kegelbahn ist?
Die Kegelbahn selber ist auch
Ist
45
auch
Jahre alt.
45. Also ihr seid quasi der erste Club auch
Der
dort.
erste Verein, genau. Man muss dazu sagen, aber die Technik ist einmal ausgebessert worden. Also es ist einmal was anderes reingekommen, wie der neue Besitzer es übernommen hat. Und das ist in die 2000er ist das reingekommen, das neue Stellwerk. Aber die Bahn selber ist so eigentlich, ich kenne sie nicht anders.
Und hast du da Pläne im Kopf oder bestimmt mindestens Visionen, wie sie aussehen könnte?
Ja, Visionen. Den Eigentümer so weit zu bringen, dass er uns die Plattenbahnen baut. Aber er sagt natürlich, es ist finanziell für ihn ein gewisses Risiko.
Ja.
Weil man muss ja so dazu sagen, dass wir und ein Nachbarverein die einzigen, die noch sind, die Kegelbahn nutzen. Also wir haben keine Privatkegler mehr drauf, weil das Restaurant dementsprechend die Öffnungszeit verändert gehabt hat zum Thema Corona. Und seitdem gibt es keine Privatkegler mehr drauf. Also es sind nur zwei Sportvereine drauf. Und das ist dem Eigentümer ein bisschen zu wenig, dort zu investieren momentan. Wobei, mal schauen, vielleicht geht was. Also reparieren, mit mir tut das sofort. Also das auf jeden Fall. Also er ist sofort bereit, alles zu machen. Er kommt am nächsten Tag gleich und richtet sie wieder her. Aber natürlich was Neues zu bekommen, ist momentan, ja, ist der Traum, an dem ich arbeite.
Da wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Vielleicht über Förderung und Co. gibt es ja immer mal auch Chancen. Aber natürlich, das ist schon ein Kraftakt, das ist verständlich. Spellmann ist die Technik, ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt noch Ersatzteile von für?
Er sagt ja, also ich kann jetzt nur immer sagen, was, weil der Eigentümer ist auch Kegelbauer, oder Kegelbahnbauer besser gesagt, Kegeln kann man nicht bauen, aber die Kegelbahnen. Und dementsprechend betreut er auch noch so Kegelbahnen. Okay. Und er hat dementsprechend auch noch Teile, die er mir zur Verfügung stellen kann oder sie auch selbst einbaut. Also
klingt danach, als könnte man ihn kennen.
Ja, er heißt Lachhammer, wenn das ein Begriff ist.
Vielleicht in der Community, aber ich kenne ihn jetzt nicht. Aber verstehe ich schon richtig, dass er im Prinzip auch Kegelbahnbauer ist und das entsprechend sich da auch kümmern kann. Okay. Ja, das ist natürlich ein Riesending. Ich meine, die hat ihren Charme, wenn man sie sieht. Dieses unverkennbare Grün hat schon was. Lass uns ein bisschen mehr über dich erfahren, bitte. Wir starten mit der Schnellfragerunde. Ich würde um kurze Antworten bitten und auf einzelne Punkte gehe ich danach nochmal ein. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Dein kompletter Name?
Mein Name ist Martin Gau.
Dein Spitzname?
Ah ja, entweder bin ich der Strenge, so werde ich in der Arbeit genannt, oder der strenge Kindskopf, so nennt mich die Familie oder die Kegeljugend.
Dein Geburtsdatum?
30.01.1976.
Aktuell arbeitest du als?
Bauleiter in der Landeshauptstadt München.
Du kegelst seit?
1991.
Deine offizielle Bestleistung liegt bei?
580 ist mir jetzt noch bekannt.
Die Kegelbahn magst du gar nicht?
Gibt's keine, weil wer auf meiner Rumpelkammer spielen kann, der spielt auch auf allen anderen Bahnen gerne.
Auf dieser Bahn spielst du am liebsten?
Das ist die Kegelbahn in Stephansposching, weil da meistens die besten Ergebnisse von mir stattgefunden haben.
Deine größte Niederlage?
Ja, das war das Durchfallen in der ersten Prüfung der B-Trainer-Ausbildung.
Und auf dieser Kegelbahn sollte man mal gespielt haben?
Das ist auf alle Fälle Landau. Das einfach mal zum Kennenlernen für alle, wie das ursprüngliche Kegeln ausschaut.
Ich hab fast damit gerechnet. Da lernt man das Kegeln, beziehungsweise du hast ja gesagt, sie ist ehrlich, aber schwer zu spielen.
Richtig, richtig.
Reizt es dich nicht, da mal auch mit Wachs und Gleitmittel mehr rauszuholen oder machst du das nicht?
Ich muss dazu sagen, es ist im Verein schwierig, das anzuwenden, weil immer noch der Tenor herrscht. Man hat einen gewissen Heimvorteil gegenüber anderen Vereinen, die stark gewachste oder Plattenbahnen kennen, weil einfach bei uns das zielgenauere Kegeln gefordert ist. Also das von hinten Reihe kegeln und dann hoffen, dass 7 oder 8 fallen und vielleicht der 9. noch zufällig auch noch zieht an der Leine. Das gibt's halt bei uns nicht, sondern bei uns muss die Gasse gespielt werden.
Seid ihr dann auch auf einer Heimbahn zu Hause? Funktioniert's?
Eigentlich nicht.
Naja, aber zumindest ist der Club und die Mitglieder sind damit zufrieden und man muss ja nicht immer eine Turbobahn hinstellen, auch wenn es theoretisch funktionieren würde.
So ist es, ja.
Stephansposching ist dann für dich eine Turbobahn?
Das ist eine ehrliche, saubere Anlage, die noch ohne Platte spielt. Also es ist Kunststoffbelag, aber picobello sauber. Und man kennt das, die erste Mannschaft oder auch die zweite Hochklassiger spielen. Und das Fallergebnis ist natürlich immer schöner, weil, ist klar, weil man einfach um mehr Holz mehr spielt.
Du hast begonnen, da war dein SKC Landau schon ein paar Jahre in der Welt, in der Kegelwelt. Wie bist du zum Kegeln gekommen?
Wir waren mit 3, 4 Kumpels auf der Kegelbahn, haben Spaß Kegeln gemacht. Eigentlich jeden Freitag und Samstag, so oft die Zeit zuließ. Und dann hat uns einmal einer vom Verein angesprochen und gesagt, kennst du ja Sportkegeln? Und dann haben wir gesagt, was ist Sportkegeln? Wir kennen Bowling, aber nicht Sportkegeln. Ja, kommt einmal vorbei und macht einmal ein Training und schaut euch das Ganze an. Ja, so hat das Ganze begonnen. Ja, dann habe ich das Feuer bekommen und seitdem stehe ich auf der Kegelbahn.
Das hat dich nicht mehr losgelassen. Das hat dich dann auch zu zahlreichen Posten gebracht, unter anderem zum ersten Vorstand beim SKC Landau. Wie ist das passiert?
Ja, es ist so passiert, dass die ursprüngliche Vorstandschaft, man muss sich vorstellen, die sind 1981 gewählt worden und haben dann bis 2018 die Posten durchgeführt. Also es war ein richtiger Vorstand, nicht böse gestehen, Dinosaurier. Und die haben dann wirklich gesagt, so, jetzt müssen die Jüngeren mal ran. Und da hat der Kollege von mir und ich haben dann begonnen, dort die Vorstandschaft zu übernehmen. Da war ich noch zweiter Vorstand, war aber zwischenzeitlich schon seit 2000 als Schriftführer sogar im Verein unterwegs. Also das Schriftliche habe ich dann von Haus aus schon durchgeführt und haben dann gesagt, okay, mach ich den zweiten Vorstand. Und während der Corona-Zeit ist dann, haben wir dann gewechselt und wurde ich der erste Vorstand und mein Kollege der zweite Vorstand, weil er es zeitlich nicht mehr geschafft hat.
Und so wie ich das erlebe, ich folge dir auf Instagram, Martin-Kegeltrainer. Also wenn das, kann man auch was lernen und Inspiration kriegen. Also du bist da ja auch sehr präsent, hast du vorhin schon gesagt. Da machst du das sehr, sehr gerne und mit Demut. Vor allem wurdest du ja vor kurzem auch erst wiedergewählt.
Richtig, weil die Mitglieder einfach sagen, wenn der Verein überlebt, dann nur, wenn man auf die Jungen setzt. Und wenn man sich vorstellt, ich bin einer der Jüngsten im Verein und habe dann zu den nächsten Generationen schon fast 30 Jahre Unterschied, dann ist die Schere schon sehr weit auseinandergegangen. Es ist noch nicht hoffnungslos, aber es ist 5:05 und darum wurde ich einfach wiedergewählt, damit der Verein weiterlebt. Also wir wollen weiterleben, wir wollen kegeln in Landau und da stehen wir alle zusammen, von alt und jung gemeinsam.
Und da hat deine Arbeit als Jugendleiter einen großen, großen Einfluss darauf. Wie sieht deine Arbeit als erster Vorstand aus, wenn du das so in eine Woche packst? Was musst du, was willst du, was machst du?
Ja, es ist so, dass wir grundsätzlich mit der modernen Technik eine WhatsApp-Gruppe haben, wo wir uns immer wieder kurzschließen mit allen Mitgliedern und dort damit zumindest die Sportliche am Laufen halten, also die Mannschaftsaufstellungen mit meiner Kollegin, die die zweite Mannschaft führt. Ich führe dann ein bisschen die erste. Den Sportwinner mache ich sowieso mit und gleichzeitig bin ich dann präsent jeden Donnerstag auf der Kegelbahn. Beginnend mit der Jugendarbeit, also da beginnt das Jugendtraining und im Nachgang dann die Erwachsenen. Und so kann man sich vorstellen, da bin ich von 16 Uhr bis knapp 20 Uhr, 21 Uhr auf der Kegelbahn und quasi dann dort Ansprechpartner für alle, die ja Wehwehchen haben oder nur ihren Unmut wieder äußern müssen oder auch mal ein Lob geben, was auch vorkommt.
Also man kann mit allem zu dir kommen, du bist da am Donnerstag und hältst den Verein und das Kegeln am Leben in Landau.
Richtig, ich versuch's zumindest, soweit es in meiner Macht steht.
Und das Leben spielt sich mit 14 Jugendlichen, was echt ein Wort ist. Wenn da auch nur ein Bruchteil ins Training kommt, sind vier Bahnen sehr lange, sehr voll und lebendig. Wie sieht deine Arbeit als Jugendleiter aus?
Als Jugendleiter ist es so, dass mich als allererstes einmal die Kinder kennenlernen müssen, weil wir sind zu zweit. Meine Tochter unterstützt mich noch, die hat jetzt die C-Trainer-Ausbildung durchgeführt und hat somit einen Schein, dass sie auch trainieren kann, was mir auch persönlich sehr wichtig und mich auch stolz macht. Und das Wichtigste ist, dass die Kinder, und das beginnt bei der Kleinsten, die momentan 5,5 Jahre alt ist, das ist unser neuestes Mitglied, die müssen ein gewisses, wie soll ich sagen, einen gewissen Ton verstehen und müssen diszipliniert auf der Kegelbahn sein. Weil wenn man sich vorstellt, ich habe jeden Donnerstag zwischen, also die wenigsten sind 6 Kinder und wenn alle da wären, also die Aktiven, dann habe ich 14 Kinder da Und es funktioniert nur dann, wenn, ich sag mal, der Klogang alleine, also der Gang zum WC, dass der schon geregelt ist. Also Kleinigkeiten, die eigentlich mit Kegeln gar nichts zu tun haben, sind dann schon so diszipliniert, dass der kommt, meldet sich ab und meldet sich wieder an, wenn er wieder da ist. So dass ich den Überblick nicht verliere, wie viele Kinder sind da, was machen die. Sie wissen, wie sie die Kugel nehmen. Also das ist das Erste, was sie bei uns lernen. Welche Gefahren auf der Kegelbahn herrschen. Dass mir keiner rausgeht in die Technik rein, dass sie die wissen, wie sie die Kugeln aufnehmen müssen, dass man sie seitlich nimmt, nicht von vorne, weil einige haben das schon zu spüren bekommen, wenn also eine 12er Kugel schon kommt, also bei den Kleinen, wie weh das tun kann, wenn die Finger quetscht werden oder wenn einem eine Kugel rauffällt. Und das sind natürlich die Situationen, die ich möglichst vermeiden möchte. Aber wenn einmal ein Kind weint, dann ist es für alle anderen ein großes warnendes Beispiel. Achtung, hier muss man wirklich aufpassen. Und man muss sagen, wir sind eigentlich unfallfrei bis jetzt durchgekommen. Und es funktioniert eben nur, weil die Kinder absolut diszipliniert sind. Drum vielleicht hat der Sprichwort oder der Spitzname der strenge Kindskopf, weil natürlich bei uns eine Sache herrscht, ich will die Kinder laufen sehen.
Das wollte ich gerade fragen oder sagen, aha, daher kommt es der Strenge. Aber klar, bei 14 Kindern in der Spitze ist es zu zweit schon eine Herausforderung und natürlich ist es sinnvoll, da die Regeln schon früh zu setzen. 5,5, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. In welchem Alter sind dann die anderen Jugendlichen?
Also wir haben momentan, also ich sage es in Jahrgängen, weil es ist leichter, als wenn ich jedes Ding ausspreche. Wir haben momentan 2 U19-Spieler. Wir haben 3 U10-Spieler, die auch gemeldet sind beim BSKV. Und der Rest von den 14 sind U14-Spieler.
Also da ist, lernt man schon was fürs Leben und das ist, glaube ich, sinnvoll und richtig. Und auch wenn sich das jetzt vielleicht härter angehört hat, ich glaube, dass man bei dir auch Spaß haben kann. Nicht nur, dass der Toilettengang geregelt ist und die Kugelrichtung rausgenommen wird, sondern man hat, glaube ich, auch Spaß bei dir. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen...
Auf jeden Fall. Dass die Kinder freiwillig immer kommen und zu den Eltern sagen, wir wollen dorthin, ist, glaube ich, das Zeichen, dass
das richtig
nicht zu streng ist.
Das ist richtig. Aber das ist sehr offensichtlich, beziehungsweise das wollte ich jetzt nochmal kurz sagen. Ja, 5,5, so alt wie meine Tochter. Wäre jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, die im Kegeln in den Club zu schicken. Wie lief das ab und wie läuft vor allem das Training mit ihr?
Also es ist so, dass sie mitgekommen ist mit ihrem Bruder, der als U10-Spieler bei uns da ist. Und irgendwann wollte sie die Kugel halten. Und das ist für mich als Trainer das erste Manko, kann sie die 12er Kugel überhaupt halten? Besteht keine Gefahr, dass die Kugel fallen lässt oder nicht? Und vor allem bringen wir sie unter mit der Aufmerksamkeit, die eine 5-Jährige braucht. Dann spielt sie grundsätzlich nur dann, wenn ich bei ihr dabei bin. Ansonsten sitzt sie quasi auf dem Stuhl und schaut der ganzen Bande zu. Und wenn sie kegelt, dann hat sie 2 Ziele. Einmal, sie muss auf der Bohle auflegen und sie muss mir dann die Kegel zählen, wenn sie welche trifft. Und dann steht sie da und lächelt halt dann und sagt dann, und halt die Hände in die Höhe und sagt, jetzt habe ich wieder 4, 3, 5, 6 oder 7, geht mit einem schönen großen Lächeln raus und setzt sich dann ganz brav auf ihren Stuhl und bleibt dort auch sitzen, bis sie wieder dran ist. Also auch sie weiß bereits in dem Alter, sie muss da sitzen bleiben. Sie sagt nur, wenn sie auf die Toilette geht. Und da gehe ich dann natürlich bis zur Toilettentür mit, weil einfach 5-jährige Kinder, Jugendschutz und das Ganze. Und dann übernimmt einer von den älteren U14 oder U19-Spielern momentan die Aufsicht.
Das ist ein großes Thema. Es ist mir auch schon aufgefallen, dass du da sehr viel Wert drauf legst. Das haben viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber dieses Thema Jugendschutz. Und wir kommen auch so langsam zum Thema Alkoholbrillen. Was ist da deine Motivation, das auch wirklich aktiv zu leben und es in dem Fall jetzt ja auch zu erwähnen. Andere, wie gesagt, schicken das Kind vielleicht, lassen es alleine auf Toilette gehen. Aber warum bist du da so, ja, ist es, ja, es hat so großes Gewicht bei dir?
Also es ist einmal wichtig, weil ganz einfach die Thematik mit der Gefährdung der Kinder und Jugendlichen sehr groß ist. Man muss die Zeitung bloß aufmachen und da liest man fast jeden Tag irgendeinen Fall, da wo irgendwas passiert ist. Und in der Verantwortung stehen wir Trainer und wir Betreuer von Kindern. Und wer Kinder und Jugendliche betreut, muss sich mit dem Thema befassen. Das ist da braucht er noch gar keine Trainerausbildung haben, muss er sich schon befassen mit dem, was kann den Kindern alles passieren. Und wer das nicht macht, hat eigentlich in der Jugendarbeit nichts verloren und sollte irgendeinen anderen Job machen.
Und du bringst dann auch noch Alkoholbrillen mit zum Training. Warum?
Weil ich mehrmals gesehen habe, also auch in anderen Veranstaltungen, wo ich die Brillen nutzen kann, dankenswerterweise an den Landkreis Dingolfing-Landau, der die Brillen kostenlos zur Verfügung stellt für alle Aktivitäten im Kinder- und Jugendbereich. Und gibt's denn was Schöneres, wo Kinder lernen, als wenn sie verstehen, wenn man unter Aufsicht mal mit einer so Nachrauschbrille, wie sie offiziell heißt, also am nächsten Tag mit so Restpromille einmal kegelt und dann spannt, oh, ich treffe gar keine Kegel mehr. Und ganz schwierig sind dann die richtigen Drogenbrillen, wo wirklich das vorgegaukelt wird, dass man mal richtige Drogen, also es sind auch Drogenbrillen, nicht gerade Alkohol dabei, und Alkohol ist einmal die illegale Droge. Und wenn man sich nicht mal mehr einen Ball zuwerfen kann, auf die spielerische Art und Weise lernen doch die Kinder am leichtesten, was das heißt, welche Gefahren mit den Rauschmitteln bestehen. Und zweitens ist ja immer noch der Kegelsport, auch wenn wir das langsam immer besser aufbrechen, immer noch verschrien als der sogenannte Wirtshaussport, an dem ein Bier stehen muss, an dem die Kegler trinken müssen. Und wenn man gewisse Werbungen oder irgendwas sieht, dann und kommt der Kegelbahn vor, dann sitzen die Grölen da, prosten sich zu und man erkennt nicht, dass der Sport dahinter steckt. Und das ist eigentlich eine Hauptprämisse, dass die Kinder das kennenlernen. Sport kann man nicht mit Rauschmitteln machen.
Wie kommt es bei den Kindern und Jugendlichen an?
Also es gibt nur ein Wort, sie finden es geil. Weil sie haben Spaß dran, das zu testen, sagen aber dann auch, oh, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer machen, mir wird jetzt schwindlig und solche Dinge, wollen aber wirklich alles testen, sind wissbegierig und jedes Mal, egal wo ich sie benutze, sind die Kinder Feuer und Flamme, das einfach mit auszutesten und dann sagen, so will ich niemals sein und dann glaube ich, habe ich das erreicht, was ich rein möchte.
Man kann die Brillen online kaufen, habe ich gesehen. Aber vielleicht gibt es ja auch, wenn man sich erkundigt im Landkreis, im Landratsamt oder ähnliches, wo du sie auch herkriegst, vielleicht die Option, das eben für Jugendtraining auch zu leihen, auszuborgen. Also Nachfragen lohnt sich, denke ich.
Definitiv, definitiv.
Weil muss man nicht kaufen, wenn man sie entsprechend auch ausleihen kann. Kommen wir nochmal kurz zu der Fünfjährigen zurück. Wie bringt man einer Fünfjährigen das Kegeln bei? Musstest du dich da umstellen im Vergleich zu den anderen Jugendlichen?
Ja, weil was man niemals machen darf als Erwachsener, fünfjährigen Kind stehen und von oben nach unten sehen. Weil da haben die Kinder Angst, weil man muss die Kinder als allererstes mal die Angst nehmen vor uns, den Betreuern, den Trainern, Trainerinnen, egal wie. Und ich kann nur als Beispiel sagen, sie will zum Beispiel nicht mit meiner Tochter trainieren. Da hat sie dann geweint und wollte zum Papa. Dann bin ich wieder rübergegangen, habe das Ganze wieder übernommen und dann war die Vertrauensbasis dann wieder da und da spielte sie wieder weiter. Also man muss eine Vertrauensperson werden, auf jeden Fall. Und man muss sich bewusst sein, es macht mehr Arbeit, als wenn ich einen U19-Spieler dort habe. Weil ich muss theoretisch schauen, sind die Schuhbänder gebunden. Egal, das ist so kleinste Dinge muss man bei Fünfjährigen beachten, aber es ist ja generell in Sportarten so, dass desto früher, dass man beginnt, umso leichter wird die Technik gelernt. Und Beispiel bei ihr, sie weiß sofort, wenn sie die Kugel auf die Bahn rauswirft, weil sie einfach noch nicht runterkommt, dass das nicht gut war, das sagt sie mir dann. Also das sind die ersten Lerneffekte, die man mit denen man dann arbeitet, wenn sie älter werden. Und ob es andere Kinder auch, man kann da nicht direkt sagen, es funktioniert bei allen. Man muss die Kinder anschauen, weil einfach nur mit geübtem Auge geht es wirklich.
Aber sehr tolle Geschichte, dass du da dir die Zeit auch nimmst und mehr Zeit investierst als bei den anderen. Wie sieht es so ein Jugendtraining bei dir generell aus? Also von Ankommen, Aufwärmen, Trainieren und vielleicht sogar Abwärmen. Was baust du alles in das Jugendtraining ein?
Also grundsätzlich kommen die Kids und haben ihr Springseil dabei oder welche, die das Springseil hassen bis zum geht nicht mehr und machen sich gemeinsam warm. Das ist also ein Ritual, dass die Kids dann draußen stehen bis quasi und sich warm machen. Natürlich kann man sich vorstellen, manche kommen ein bisschen später, die machen es, müssen es halt dann alleine machen, dann gibt es das Warmmachen, das dauert ungefähr so 5-10 Minuten. Mit Spaßfaktor, wenn man wieder Spaß mit einbauen wollen, mal Bälle zu werfen oder wie auch immer. Dann werden sie aufgeteilt und ich teile sie immer noch möglichst nach Leistungsstärke auf, sodass sie dann gemeinsam spielen und eine Wurfanzahl auch zusammenbringen, weil es gab auch schon Kritik dazu, dass man so viele Kinder, weil wie kann man so viele Kinder überhaupt auf die Kegelbahn lassen? Die lernen es ja nie. Und es ist dann so, dass wir die talentierten Keglerinnen und Kegler verspätet dann trainieren. Das heißt, die bekommen extra Zeit. Die werden dann quasi aus der Gruppe ein bisschen rausgezogen und kriegen dann extra Training. Also das muss ich immer dazu sagen, das schaut in Social Media immer so aus, als der ganze Haufen ist wild durcheinander. Aber grundsätzlich müssen sie die Volle lernen und dann nach die Volle spielen, geht es ins Abräumen. Das läuft bei mir genauso, wie als wenn jemand mit jemandem einzeln trainiert. Es dauert, muss aber dazu sagen, mit so vielen Kindern und mit der begrenzten Trainingszeit dauert es natürlich länger. So viel muss ich ja sagen, ich bin kein Hexer, der aus Kindern, die vielleicht weniger talentiert sind, die besten Kegler macht. Aber mir ist erst einmal wichtig, alle dürfen bleiben. Also bei mir werden ganz selten welche rausgeworfen. Also da müsste was vorfallen. Ansonsten dürfen sie bleiben und ich kriege sie noch unter. Auf die eine oder andere Art. Sie spielen halt dann auf der Bahn. Der, sage ich mal, eher eine Spaßfraktion, die einfach Spaß dazu haben und so auf die Leistung gar nicht so viel Wert legen.
Und es klingt für mich, als könntet ihr auch 6 Kegelbahnen gut füllen.
Ich könnte 8 Bahnen füllen, weil wenn ich manche 8 Bahnanlagen anschaue, die ich so kenne, dann manche haben Jugendarbeit, aber es gibt immer welche, die haben keine Jugendarbeit. Und da muss ich dazu sagen, die Anzahl der Bahnen, also gibt es mir 8 Bahnen und ich bringe 30 Kinder unter. Mhm. Also theoretisch gesagt, wenn sie kommen wollen. Es ist halt die Frage, wie, und die Vorbereitung des Trainings beginnt ja quasi nach dem Training des Vortags beginnt, oder des vorherigen Trainings beginnt die Vorbereitung aufs nächste Training. Und das macht halt die Arbeit. Und wenn du mich fragst, was mache ich die ganze Woche, dann stehe ich mit dem Kopf da und überlege mir, was machen wir am nächsten Donnerstag? Wo sind die nächsten Trainingseinheiten zu setzen? Die Trainingsreize zu setzen, damit wir dann quasi die Verbesserung erfinden immer mit der Motivation, dass das Kind oder der Jugendliche auch Spaß und Freude daran hat und nicht aus der stressigen Schule kommt und sagt, jetzt muss ich den Scheiß auch noch machen, weil oftmals ist die Gefahr die, dass man zu viel fordert und dadurch quasi die eigentlich wieder verliert.
Und du sagst es gerade, nach der Schule ist, glaube ich, bei vielen auch der Kopf eher matschig als leistungsfähig. Das musst du dann vermutlich auch auffangen. Julia Kanzberger, du hast sie vorhin schon kurz erwähnt, ist vermutlich das jüngste im Sinne von das neueste Talent, das den Weg nach oben geschafft hat, zumindest in die erste Bayernliga, in die zur ersten Mannschaft Bayernliga vom SC Regensburg. Wie war die Arbeit mit ihr?
Ich muss sagen, die Julia war die Arbeit ganz einfach, weil die Julia ist ein Mädchen, welches Ehrgeiz, Talent und das Zeitmanagement der Mutter gehabt hat und somit eigentlich alle drei Dinge, die wichtig sind, mitgebracht hat. Die Sabine, ihre Mutter, die hat da quasi die Zeit nach der Tochter gerichtet. Wenn die gesagt hat, ich möchte ins Training, ist sie ins Training gegangen. Und man muss sich das so vorstellen, sie wohnt ja in Straubing und fährt dann oder ist jeden Donnerstag 30 Kilometer einfach nach Landau gefahren und wieder zurück. Nur weil dort ein Trainer steht, der mit ihr den Weg geht, die sie gegangen ist, nämlich die Leistung zu steigern. Und wir haben es dann, das erste Ziel war das, sie wollte unbedingt in den Bayern-Kader, das hatte sie erreicht. Und verständlicherweise wurde dann natürlich im Bayern-Kader gesagt, bitte, wenn du mehr erreichen möchtest, such dir eine Frauenmannschaft, in der du dann quasi die Leistung weiter hochfahren kannst. Und man muss dazu sagen, gleich im ersten Testspiel hat sie dann die 600 geknackt und wir haben dann so eine Vereinbarung, was das, ich sage immer, das Küken, weil sie war mein Küken, was wir ausgemacht haben, sollte ich sie beim Spiel sehen, muss ich, der Trainer, ihr die Kugel nachtragen, egal wo sie hingeht. Und bis jetzt überschneiden sich leider alle Termine, aber sie schreibt mir ständig über WhatsApp, jetzt wird es Zeit, dass du mir die Kugeln von einer Bahn zur anderen trägst. Und und was sehr wichtig war, und es ist eben die Vertrauensbasis gewesen, sie hat dann mir gewisse Dinge gesagt, wo dann klar waren, wieso die Leistung jetzt nicht gehen konnte. Also es ist als männlicher Trainer, für der weibliche Sportler trainiert, ist immer schwierig. Wir haben uns jetzt nicht über Frauenthemen unterhalten, aber wie zum Beispiel Migräne oder solche Dinge wurden sofort genannt und da wusste ich, heute kannst du sie nicht fordern. Und somit hatte sie quasi den Wohlfühlbereich, den ein Sportler auch braucht, nicht mehr fordern, dass man auch für jemanden aktiv da ist und sie dann auch unterstützt, wenn sie die Unterstützung braucht.
Also, dass man in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, irgendwie immer Mädchen für alles ist, im Sinne von nicht nur Trainer, sondern eben auch Kummerkasten und es natürlich auch auf das Verhältnis sich entsprechend auswirkt, wenn das Gegenüber, wenn das die Jugendspielerin oder Jugendspieler auch entsprechend nicht ganz leistungsfähig ist, Stichwort Schule etc. Ich denke mal, da wirst du auch sehr viel erfahren. Jetzt ist die Julia ein perfektes Beispiel, dass dein Club eher so ein bisschen Ausbildungsverein ist. Und wenn man jetzt den Vergleich zum Fußball sieht, und ich glaube, die Diskussion gab es auch kürzlich mal bei den Talentfreien im Forum, ihr habt Kosten, aber die Lorbeeren stecken dann im Prinzip, hart gesagt, die anderen ein, die dann die Spielerinnen in die Bayernliga bringen und hochbringen. Wie siehst du das, ihr als Ausbildungsverein?
Also bei mir muss ich sagen, dadurch, dass ich natürlich das Mädchen für alles bin, schlagen zwei Herzen. Einmal der Vorstand, der dann quasi das Mädchen verliert, weil ich kann sie nicht halten. Ich kann ihr nichts bieten, wenn sie das gewisse Alter erreicht und ich weiß, sie verlässt uns. Wenn ich sie alle halten könnte, dann könnte ich selber eine Damenmannschaft gründen. Und gleichzeitig bin ich natürlich der individuelle Trainer, der mit ihr den Weg geht und dann auch eben für sie das Beste möchte. Und die Julia, da kann man wirklich auch so sagen, da wurde der Weg von mir und dem Verein, dem jetzigen, vorbereitet, dass wir gesagt haben, wir warten noch ein Jahr und dann kommt die Julia, weil wir gesagt haben, sie braucht das eine Jahr noch in der Wohlfühloase Landau, dass man dann in die Leistungsoase Regensburg schicken kann, wo dann auch was gefordert wird und ständig gefordert wird. Bei uns war quasi sie das immer die Kleinste und war umringt von alten Männern, hätte ich schon mal gesagt, die stolz waren, dass sie mit uns gekegelt hat und alles mitgemacht hat. Aber es ist vollkommen klar, dass ein weibliches Mädchen oder ein Mädchen überhaupt, dass die dann weiblichen Anschluss sucht und nicht bei alten Männern stehen bleiben möchte. Und vor allem, wenn der Ehrgeiz da ist, dass sie mehr erreichen möchte im Kegeln. Und das geht in Landau leider nicht. Und somit gebe ich jedem recht, der sagt, ja, es ist so leider und kostenintensiv ist das Ganze natürlich. Wir haben halt einen Vorteil, wir kriegen natürlich Förderung, damit wir, wenn wir mit den Kindern arbeiten, das ist sowieso. Aber ich will jetzt da niemanden auf die Füße treten, wenn er sagt, er wirbt Kinder von anderen Vereinen ab. Aber Jugendarbeit kann ich auch in höheren Klassen machen. Es muss sich bloß immer der sogenannte Depp finden, der dann auch Jugendarbeit machen möchte. Weil ich spiele seit Jahren keine Meisterschaft mehr, weil ich irgendwo mit der Jugend umeinander pendle und ich muss quasi meine Sachen zurückstecken, damit die Jugend Vorrang hat. Und das müssen sich halt andere auch den Schuh anziehen und sagen, nicht gerade von den unteren kleinen Vereinen, die ausbilden, Kinder immer abwerben, sondern vielleicht selber aktiv werden. Es funktioniert, aber man muss sich die Zeit nehmen, nicht jeder ist ein Vollblutkegler. Nicht jeder hat das Talent dazu. Schickt es nicht heim, die Kinder, sondern lasst sie spielen, weil vielleicht wird es ja dann ein guter Funktionär oder jemand für die untere Mannschaft. Ist doch auch wichtig.
Schön, schön gesagt. Und wenn ich dein Wort verwenden darf, Depp, im Bezirk Niederbayern bist du, der, wie du gesagt hast, mit den Kindern umeinander fährt, statt auf eigenen Meisterschaften rumzutingeln. Du bist auch für den Bezirkskader zuständig. Bist dort unter anderem zum Beispiel auch beim Ländervergleich in Karlstadt gewesen. Wie sieht deine Arbeit dort aus?
Also es ist so, da bin ich genauso wie überall das Mädchen für alles. Also die Jungs und Mädels bei der U19 haben und lernen mich sowieso ziemlich schnell kennen, weil man kann sich vorstellen, Niederbayern, wir sind ein Entwicklungsland in Kegeln, wenn man so sagen kann. Wir haben nur bedingte Kinder und Jugendliche. Was wir aber haben, wir haben sehr viele talentierte Kinder und Jugendlichen und die müssen zu mir genauso viel Vertrauen haben, wie quasi bei ihren Heimtrainern. Also, wenn sie bei mir da sind und ich mit ihnen dann rede und arbeite, dann ist für mich die Arbeit eigentlich die gleiche wie im Verein. Kennenlernen, was hat der für Anschauungen, welche Probleme kann er haben, welche hat er nicht. Und ich bin quasi dann auch eigentlich immer erreichbar für die Kids. Und viele, viele, viele kommen dann und sagen dann, wo sie der Schuh drückt. Also ich bin da weniger in der Techniktraining involviert, sondern eher in der Motivation, dass ich sage, heute wollen wir was schaffen, heute schaffen wir das gemeinsam, auch wenn wir vielleicht nicht die stärkste Mannschaft oder die stärksten Einzelspieler haben, und das war in Karlstadt ebenso. Wir waren nicht die stärksten Einzelspieler, aber wir waren eine geschlossene Einheit, die einen Tag vorher angereist sind, bis auf 3 Spieler, die keine Zeit mehr gehabt haben, aber wir waren eine geschlossene Einheit, da hat jeder für jeden, und da haben auch die sogenannten weniger talentierten Top-Leistung gebracht, und somit ist der zweite Platz für Niederbayern für mich persönlich nicht überraschend gewesen, sondern ein verdienter Lohn für die ganze Arbeit, was wir vorher gemacht haben.
Und sicherlich mit einem stolzen Trainer auf dem Stuhl, nicht auf der Bank, auf dem Stuhl.
Ja, da muss ich ja so sagen, wie alle meine Trainerausbilder immer gesagt haben, der Trainer ist nicht der, der gewinnt. Der Trainer ist Begleiter. Gewinnen tun sie immer die Kinder und Jugendlichen oder auch im Erwachsenensport immer der Sportler. Wir sind dabei, damit es der Sportler erreicht, und wir freuen uns mit ihnen, und wenn wir mit einbezogen werden, gerne, aber Der Schützling steht immer im Vordergrund und wir bleiben schön sachlich dahinter, außer wir werden zum Feiern mit eingeladen.
Natürlich, natürlich, aber stolz bist du, denke ich schon, wenn man dir das anhört. Ich glaube, das darfst du auch sein. Außerdem hinterlässt du an anderer Stelle noch Spuren. Du bist trotz durchgefallener Prüfung auch Trainerausbilder in Niederbayern. Lass uns noch mal kurz über die B-Trainerausbildung deine sprechen. Was war da los?
Es war, ich muss sagen, es war gar nichts los. Ich habe es einfach vermasselt und konnte das Geforderte nicht rüberbringen. Und mich hat nicht die B-Trainer-Ausbildung geärgert, sondern mich hat geärgert mein eigener Leistungsstand, den ich an dem Tag nicht hatte und zu Recht durchgefallen bin.
Aber jetzt bringst du es bei und ich glaube, das ist wie bei allen Prüfungen, wenn man am Prüfungstag es nicht schafft, heißt es nicht, dass man es nicht kann. Hast du eine grobe Nummer, wie viel Trainer du schon ausgebildet hast, auch zu Trainerassistenten?
Also Trainerassistenten habe ich so 15 bis 20 ausgebildet seit meiner Bezirkslehrwartezeit. Und was mich ganz besonders stolz macht, ist, dass von diesen dann momentan 6 die C-Trainerausbildung absolviert haben und auch bestanden haben. Und gleichzeitig dann auch die anderen Trainer kommen und nach Wissen fragen, wenn wir dann die Fortbildung machen, die ich ja machen soll vom BSKV her, weil wir machen ja im Bezirk dann quasi die Fortbildungen und da ist mir schon wichtig, dass wir da auch den Stand dazu haben, weil sicher ist nicht mein Wissen das alleinige, die alleinige Sache, aber gewisse Dinge kann ich dann doch vermitteln und sei es nur drum, wenn man über die Motivation mit den Kindern redet.
Jetzt sind nicht alle Hörerinnen und Hörer aus Bayern und nicht alle haben bereits Kontakt gehabt mit dem Thema Trainerausbildung, TA, C-Trainer, B-Trainer. Fass es mal bitte kurz zusammen, auch deinen Weg. Welche Stufen gibt's? Wo wird es in Bayern an welcher Stelle, welche Einheit, welche Stufe abgenommen?
Also es ist so, dass in Bayern es eine sogenannte Trainerassistentenausbildung gibt. Diese Trainerassistentenausbildung ist eine sogenannte Vorstufe für die eigentliche Ausbildung zum C-Trainer, früher Übungsleiter, wie er umgangssprachlich genannt wurde, im Fachlichen, also als Sportkegler. Und der findet die C-Trainerausbildung und die TA-Ausbildung findet, also die TA-Ausbildung findet im Bezirk statt. Entweder bei mir in Niederbayern oder bei meinen anderen Kollegen der anderen Bezirke. Die eigentliche C-Trainer-Ausbildung wird dann über das Lehrteam vom BSKV durchgeführt. Dann gibt es eben die Weitersteigerung in die B-Trainer-Ausbildung. Die B-Trainer-Ausbildung wird dann quasi beim DKBC durchgeführt, der dann dort das Programm vorgibt. Und hier kann man sich dann nur anmelden, wenn der BSKV auch dem zustimmt, dass die Lehreignung hat, dass man auch den B-Trainer machen kann. Und die nächsthöhere Stufe, den A-Trainer, der findet dann beim DKB statt. Da treffen sich dann alle Disziplinen des Kegelns, wo dann quasi das dann vermittelt wird, was dann wirklich im absoluten Leistungssport benötigt wird.
Und du stehst aktuell beim B-Trainer. Ist der A-Trainer auch für dich eine Option?
Wenn er mir genehmigt wird vom BSKV und von meiner Frau, muss ich dazu sagen, weil sie steht immer im Hintergrund und sagt der ganzen Sache immer zu. Und man muss sich dann so vorstellen, man muss ja doch in Deutschland rumfahren und muss irgendwo übernachten und Die zu Hause bleibt dann doch einiges liegen. Eigentlich ja. Also das Ziel wäre der A-Trainer auf jeden Fall, weil ich will nicht in der Mitte stehen bleiben. Also das war der Grund, wieso ich nach dem TA nicht aufgehört habe, nach dem C-Trainer nicht aufgehört habe. Es gibt immer was Höheres und mehr Wissen. Und meine Meinung ist, nur wer mehr Wissen hat, kann dementsprechend auch mitsprechen, wenn es um gewisse Themen geht.
Jetzt haben wir schon 4 Bausteine besprochen, 4 Funktionen. wobei wir über die fünfte auch schon mal kurz gesprochen haben, du bist selber Spieler trotz Rückenprobleme, die du in der Vergangenheit hattest. Was müssen wir über den Spieler Martin wissen?
Was müssen wir über den Spieler Martin wissen? Umgangssprachlich laufe ich rum wie in der Ritterrüstung. Also ich habe, bei mir ist das linke Knie gespiegelt worden, da ist quasi der Meniskus und ausgeglättet worden und das Knie gesäubert worden damals. Das war 2017. 2019 wurde ich dann an der Halswirbelsäule operiert, weil dort der Bandscheibenvorfall mit Aussetzer ins Gehirn stattgefunden hat. 2024 dann leider dann auch der Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule, wo ich auch wieder operiert wurde. Und ich wirklich Angst hatte, ich kann den tollen Sport nicht mehr ausüben. Mir aber dann mein Operateur gesagt hat, warum willst du den nicht ausüben? So machst du dann ja gar nichts mehr. Und mir dann quasi die Freigabe gegeben hat und gesagt hat, mach ihn. Und seitdem mache ich ihn. Ich kann ihn natürlich nicht mehr so ausüben wie die Jungen, die keine Wehwehchen und solche Dinge haben. Ich mache es bestmöglich. Ich kann im Sport, bin natürlich weiterhin ehrgeizig. Also ich kann mir selber nicht verzeihen, wenn ich schlecht spiele. Ich mache auch draußen auf der Kegelbahn, bin ich nicht jedermanns bester Freund, also der Gegner weniger. Aber ich kann zum Beispiel sinnlose Kommentare von hinten überhaupt nicht haben. Also da kann man schon wirklich dann einmal was rausposaunen, was ich nicht gut, was eine sehr große Schwäche von mir ist. Aber ich mache es einfach gern und ich hoffe, es geht noch sehr, sehr lange.
Aber auch bei dir zeigt ja, dass das Kegeln auch für Menschen mit einer langen und Respekt auch großen Verletzungsliste, also dass du das noch kannst, zeigt ja auch, dass unser Sport da viel, viel Optionen bietet. Ich wünsche dir an der Stelle auf jeden Fall weiterhin gute Besserung und vor allem unfallfreies Kegeln, weil das klingt ja alles schon herausfordernd, was du da hinter dir hast.
Es ist aber nichts im Kegeln passiert, das muss ich dazu sagen.
Das habe ich jetzt auch nicht gedacht, aber natürlich, wenn man das hört, denkt man, gut, dass du es machen kannst, und bitte machst du lange weiter. Deine Tochter tritt Stück für Stück da auch in deine Fußstapfen. Sie ist auch schon ja im Trainer-Business angekommen, und sie spielt zweite Bundesliga. Was ich mich da gefragt habe, in Seeshaupt ist das. Hast du überhaupt Zeit zum Zugucken?
Das ist nicht gewollt. Oh. Sie will ihren Papa nicht auf der Kegelbahn haben. Weil Hintergrund der, man muss es ganz knallhart sagen, sie das Kegeln zwar bei mir gelernt hat und auch durchgeführt hat, die Wege aber dann mit verschiedensten Trainerkollegen auch durchgeführt hat und sie da eigentlich mehr Vertrauen dann zu jemand anderen hat. Also da funktioniert es wirklich so, wie man es auch oft kennt. Das Papa-Tochter-Trainingssystem funktioniert nicht. Weil wir kommen eher in eine Ebene, wo man dann sagt, man geht auseinander. Und meine Frau sagt dann schon, sie fahren lächelnd fort und wenn sie heimkommen, können sie nicht mehr in die Augen schauen. Also wenn wir dann gegenseitiger Meinung sind, weil wir einfach zwei gleiche Sturköpfe sind. Und daher, sie hat drei Trainerkollegen oder gehabt und sie trainiert ja immer in jedem Verein, wo sie quasi Mitglied war, ist sie gern gesehener Gast und kann jederzeit trainieren und somit nutzt sie dieses Wissen auch aus. Und da ein ganz großes Dankeschön auch an Stefans Bosching, wo sie ja in der Landesliga vorher gespielt hat, wo sie ja immer noch mit dem Trainer, der im Lehrteam ist vom BSKV, trainieren darf und kann. Und sie kommt dann, fragt dann bei mir irgendwelche Dinge schon ab, aber das große Trainergespann, wenn man das so vorstellt, das sind wir eigentlich nie so gewesen. Also da sind wir eigentlich eher Gegensätze gewesen.
Aber ihr macht jetzt zumindest zusammen auch ein bisschen Jugendarbeit und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch den einen oder anderen guten Rat von dir bekommt, beziehungsweise wenn nicht, dann akzeptierst du das auch, beziehungsweise ihr kommt zusammen klar. Wir kommen so langsam zu Ende eines wirklich schönen und spannenden Gesprächs. Jetzt hast du eine unheimlich große Erfahrung. Es sind zwar noch nicht so viele Jahre, wenn man jetzt mal guckt, wie lange du da schon bist. Da gibt's Trainer, die auf einer gleichen Stufe stehen, aber auch schon deutlich länger dabei sind. Aber das ist in kurzer Zeit extrem viel erreicht und gelernt. Hast du einen Tipp, was du aus deiner eigenen Erfahrung weitergeben kannst?
Ja, das Wichtigste ist, wer einen Trainerschein macht oder die TA-Ausbildung, der soll möglichst auch damit was anfangen. Weil es gibt sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die zwar den Schein haben, aber nichts mehr tun und dann quasi nur die Fortbildung durchführen, damit der Schein erhalten bleibt. Aber nur wenn man mit unterschiedlichsten Sportlern und Sportlerinnen arbeitet, lernt man auch selber was dazu, weil nicht jeder Weg ist der gleiche, sondern jeder Sportler und Sportlerin verlangt einen individuellen Weg, den man gehen muss, damit man auch die Höchstleistung vom Sportler erreichen kann.
Schön gesagt. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also ich habe schon notiert, du willst bis zu deinem 90. Lebensjahr auf jeden Fall kegeln. Du willst in Landau eine Plattenbahn mit neuester Technik. Was wünschst du dir noch für die Zukunft des Kegelns und vor allem deine Kegelzukunft?
Also für meine Kegelzukunft ist einfach das, dass die Kinder weiterhin Freude und Spaß haben. Die Talente, die neu bei uns jetzt sind, dass die auch so weit den Weg gehen, damit sie in anderen Vereinen höhere Klasse spielen können, das erreichen, was sie wollen. Und generell will ich einfach, dass ich ein gern gesehener Gast bin, egal auf welcher Kegelbahn ich bin, dass man mit mir reden kann und mit mir einfach quatschen kann über das Thema, über das schöne Thema Kegeln, weil das ist eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben und wir sind uns niemals, dass wir uns gegenseitig hassen müssen, sondern wir sind einfach eine tolle Sportart und wir arbeiten zusammen und so soll es bleiben.
Und wenn man dich dann anspricht und nach deinem Geheimnis fragt, wie man 14 Jugendliche fürs Kegeln gewinnen oder 17 Jugendliche fürs Kegeln gewinnen und begeistern kann, was ist deine Antwort?
Nutzt die Technik, die es gibt auf dem Markt. Die kostenlose. Viele meinen immer noch, es ist die Homepage das Wichtigste, um Mitglieder zu gewinnen im Kinder- und Jugendbereich. Nein, es ist wichtig, man geht in die Schulen rein, man nutzt die Social Medien, solange sie nur erlaubt sind, weil vielleicht kommt ja das, dass 16 Jahre auch bei uns kommen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Hauptsächlich arbeitet dann mit den Trägern der Gemeinden und spricht mit denen. Und das ist nicht, Landau ist kein Phänomen der Unmöglichkeit. Also das geht in jedem Dorf, in jeder Stadt. Nur Aktivität muss man zeigen.
Du bist das beste Beispiel, wie es funktionieren kann. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit, deinen Einfluss auf das Kegeln in Landau, Niederbayern, Bayern. Und ich vermute auch, dass es durchaus, man sieht es an deiner Tochter, auch bundesweit Auswirkungen hat. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und mach weiter so.
Danke dir und danke, dass ich reden durfte.
Natürlich, gerne. Wer was zu erzählen hat, ist hier richtig.
Ja, ein bisschen was habe ich, ja.
Ich wünsche dir alles Gute weiterhin.
Danke dir.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.